Saug, 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 saug.
Der Weltraum, unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo Dienstagsgucker, hallo Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Ja, hallo liebe Hörenden, hallo lieber Sebastian.
Hallo lieber Sascha, hallo liebe Zuhörer, liebes Internet.
Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Sie reden, dem dreibeinigen Podcast.
Diesmal wieder aus unserem Berliner Studio, aus Berlin.
Berlin.
Wer hätte das gedacht?
Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller.
Irre.
Ja, nicht ganz so irre ist unser heutiges Thema.
Das hast du jetzt gesagt. Du wolltest es machen.
Naja, es ist historisch bedingt sozusagen.
Hysterisch bedingt?
Historisch bedingt. Hysterisch bedingt, denn wenn unsere Berechnungen stimmen, dann erscheint dieser Podcast im August 2015.
Ja.
Quasi das Jahr, in dem Voyager, Star Trek Voyager, sein 20. Jubiläum feiert. Und das wollten wir zum Anlass nehmen, heute mal über die ungeliebteste Star Trek-Serie aller Zeiten.
Nein, da muss ich mal widersprechen.
Nicht stimmt, also, es gab noch Enterprise.
Es gab noch Enterprise, richtig.
Die zweitungeliebteste Star Trek-Serie in unserer persönlichen Historie reden.
In unserem persönlichen Umfeld.
Kennst du jemanden, der Voyager mag?
Ja, diese Podcasterin zum Beispiel.
Naja, sie waren auch gespaltener Meinung. Wir haben uns ja als Vorbereitung sozusagen jetzt nicht mehr alle Folgen Voyager angeguckt, sondern das haben ja zwei Damen für uns übernommen. Und vom Voyager Rewatch Podcast. Und wir verlinken das. Und die haben das quasi auch schon alles angehört und haben über jede Staffel gesprochen und sind zu einem gemischten Fazit gekommen. Kann man nicht anders sagen.
Ja.
Lass doch erstmal apropos was sagen, bevor jetzt unsere Hörenden fragen, Mensch, Voyager, Star Trek,
was ist denn das?
Worüber reden die denn da um alles in der Welt?
Ich war die letzten 30 Jahre eingefroren im Nordpol.
Ja, oder ich habe in meinem Bunker gesessen.
Richtig.
Und seit 1945 nicht mehr viel mitbekommen.
Ich habe eine tropische Insel für die Wehrmacht gehalten.
Ja, oder den Südpol.
Oder den Südpol.
In Neuschwabenland. Schöne Grüße an Marc Semper.
Richtig.
Aus dem Neuschwabenland. Also, ja, also für die Leute, die vielleicht nicht mitbekommen haben, was Star Trek ist, ich glaube, Star Trek brauchen wir nicht mehr zu erklären, aber die...
Mit Raumschiffen irgendwie.
Irgendwas mit Raumschiffen.
Komischen, die Schröckköp.
Schröckköp, wie meine Mutter gesagt hat immer. Ja, die Schröckköp.
Ja, eine Science-Fiction-Serie amerikanischer Bauart, die sehr erfolgreich von...
Entschuldigung, ich habe mich am Bier verschluckt.
Irgendwann bis irgendwann gelaufen ist im Fernsehen.
Na also, wenn wir heute 20 Jahre Jubiläum feiern, dann hat sie 1995 natürlich ihren Sendestart gehabt. Und Sebastian sitzt am Rechner und könnte eigentlich auch mal gucken, wann die letzte Episode gelaufen ist.
Ja, aber ich habe gerade ein Bier in meiner Maushand.
Das stimmt. Sie hatten 7 Staffeln, also gehen wir mal davon aus, dass eine Staffel einem Jahr entspricht. 95 gestartet, also müssen sie 2002 das Zeitliche gesegnet haben.
Das zeitliche gesegnet
das
haben.
Das Jahr, in dem wir Kontakt aufgenommen haben. Also, in dem die Voyager wieder nach Hause gekommen ist. Denn die Voyager ist ein Raumschiff, wie man vielleicht schon rausgehört hat. Und das Raumschiff ist durch einen unglücklichen Zufall im Delta-Quadranten gelandet. Also, das ist nicht der Quadrant, in dem die Föderation, die das Raumschiff ausgesendet hat, üblicherweise zu Hause ist, sondern ganz weit weg.
So gegenüber quasi. Wenn man sich so die Milchstraße von oben vorstellt, wie so ein Kuchen, ist das quasi in einem gegenüberliegenden Viertel.
Genau.
Ja, ist das richtig? Oder ist es in einem... Ja, doch.
Doch.
Das Alpha-Quadranten sind 4, ne?
Quadranten würde ja sagen, das sind 4.
Aber der Delta müsste ja eigentlich neben dem Alpha liegen, weil das wäre unlogisch, wenn der Schreck gegenüberliegen würde. Deduziere ich jetzt einfach mal.
Ich hatte so ein Poster über meinem Jugendbett hängen mit dem Alpha, Beta und Gamma und Delta-Quadranten.
Dann weißt du es ja jetzt.
Aber ich habe es wieder vergessen. Meine Mutter hat es bei der Renovierung abgehängt.
Du hast ja jahrelang draufgestarrt, wahrscheinlich jeden Abend vorm Einschlafen.
Ja.
Und jetzt ist es schon wieder weg.
Jetzt ist es weg. So schnell verfliegen die Zeit und auch die Erinnerungen an diese Serie. Trotzdem versuchen wir mal zu erklären, nochmal, um was es geht. Also die Voyager ist unterwegs, auch durch einen unglücklichen Zufall, eigentlich durch Captain Janeways Blödheit, im Delta-Quadranten gelandet und ist jetzt auf dem eigentlich 75 Jahre dauernden Nachhauseweg.
Richtig, und musste aber noch, nachdem sie quasi diesen Unfall hatten, Schiffbrüchige von einem zweiten Schiff aufnehmen, das allerdings nicht der Föderation angehörte, sondern so ungefähr im Gegenteil.
Genau. Also es gehört ein Maquis-Schiff, also dem Maquis, einer Widerstandsbewegung gegen die Föderation, die aufgrund von Grenzstreitigkeiten mit einem anderen Volk, was in einer anderen Star Trek-Serie quasi eingeführt wurde, um Voyager zu erklären und den Maquis.
Also die können die mit Föderation nicht und gegenseitig natürlich auch nicht, weil das
genau,
dann die Systemfeinde quasi sind.
Aber beim Maquis arbeiten halt ziemlich viele ehemalige Föderationsleute, die sich von der Föderation losgesagt haben. Und das kann die Sternflotte, die ja der militärische Arm der Föderation ist, nicht so unbedingt verknüsern. Und deswegen werden die losgeschickt,
Verräter.
Die Verräter zu fangen. Vor allen Dingen, weil nämlich unter diesen Maquis-Leuten der reiche Sohn, der verwöhnte Sohn des Admirals sich befindet. Und den soll der, nee, den nimmt sie ja mit, im Grunde genommen. Vielleicht, Sebastian,
ja?
Wen treffen wir denn an Bord der Voyager eigentlich?
Oh ja, der erste Offizier
Du fängst ausgerechnet mit dem ersten Offizier an.
Ach so, na gut.
Ausgerechnet mit diesem ersten Offizier.
Ich weiß schon wieder, soweit es eigentlich klar ist, dass eigentlich jeder weiß, wer die Captains von den Star Trek-Serien sind, ne? Also Kirk, Picard, Sisko, Janeway, Archer. So, also Janeway, wenn ihr aufgepasst habt. Janeway, Captain Vorname?
Catherine.
Catherine Janeway, genau. Der erste weibliche Sternenflotten-Serienoffizier.
Es gab innerhalb der Star Trek-Historie ein paar weibliche Kommandanten, auch
richtig,
weibliche
richtig.
Admirals, die waren alle sehr unsympathisch und Janeway macht da keine Ausnahme.
Sagst du jetzt. die erste weibliche dauerhafte Captain
genau.
Auf dem Titel.
Damals eine Revolution.
Genau, eine Revolution, hätte Jamie gesagt. Und
mich nur, ne?
Ja, genau, sie ist also quasi die Captainin der Voyager. Erste Offizier, Chakotay, richtig?
Chakotay,
aber von den Maquis.
Von den Maquis. Er ist eigentlich der Kommandant des Maquis-Schiffes.
Ich glaube, ihr erster Offizier war irgendwie dann totgegangen bei diesem Wurmloch-Accident.
Ja, da kommen wir dann dazu, gleich dazu.
Das da war, gleich
oder
dazu.
Sagen wir es jetzt gleich mal. Also eigentlich hatte die Voyager eine vollständige Besatzung und sehr
hatte.
Ja, man beachte den Imperfekt. Sehr, sag mal, ein glücklicher Zufall wollte es so, dass ausgerechnet die Personen der Stammbesatzung, deren Posten benötigt wurden, um den Maquis zu integrieren, dann bei diesem Transit in den Delta-Quadranten das Zeitliche gesegnet haben.
Also der Maquis-Captain war dann, glaube ich, auch schon weg bei dem
Nein, Chakotay war der Maquis-Captain.
Aber der
erste Offizier von Janeway ist gestorben, der Doktor ist gestorben und der Chefingenieur ist gestorben.
Oh.
Lustiger war aber, das macht ja nichts, wir haben ja die Maquis. Also nehmen wir die. Das reimt sich sogar.
Was sich reimt, ist gut.
Ja. Jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein.
Stimmt. Also Chakotay war irgendwie, aber sprechen wir mit die Charaktere.
Wer ist denn Chakotay eigentlich mit Vornamen? Du solltest jetzt vielleicht doch mal
Wolfgang, glaube ich,
Wikipedia bemühen. Chucky. Chucky Chakotay.
Chucky Chakotay.
Der ist so blass, wir können uns noch nicht mal den Vornamen merken. Ich habe es ja schon mal angemerkt. Ich war jahrelang Vorsitzender und Gründer des Chakotay, offiziellen Chakotay Saugt Club.
Also saugt heißt so viel wie nervt.
Genau. Kommt von Englisch. Sucks. To suck. Während Sebastian den verzweifelten Vornamen von Chakotay sucht, gehen wir mal weiter. Da haben wir nämlich dann
den Wissenschaftsoffizier Tuvok.
Den Wissenschaftsoffizier Tuvok, ein Vulkanier, der erste schwarze Vulkanier. Also zumindest jetzt auch in einer dauerhaften Rolle, der undercover bei den Maquis war. Deswegen wollte die Voyager das Maquis-Schiff suchen, weil nämlich der Tuvok drauf war. So war das.
Ach so, der war
entführt? Und der war ja undercover drauf, als undercover-aged bei den Maquis und das Maquis-Schiff ist verschwunden und die Janeway wurde losgeschickt, das Maquis-Schiff zu suchen. Ein Vulkanier, wie gesagt, der Chakotay ein bisschen betrogen hat, weil Chakotay war ja eigentlich sein kommandierender Offizier auf dem Maquis-Schiff. Aber er war ja Undercover Agent. Ein Konflikt, der, glaube ich, nie richtig thematisiert wurde nach der ersten Folge.
Ich glaube, der heißt einfach nur Chakotay.
Der hat keinen Vornamen?
Nee. Also Catherine hat einen Vornamen, Tom hat einen Vornamen, Chakotay und Tuvok haben keinen Vornamen. Er ist ja, glaube ich, auch Indianer.
Ja.
Also Tuvok ist halt Vulkanier und Chakotay ist Indianier.
Ach so, deswegen. Chakotay hat ein Tattoo
Das Gesicht tätowiert.
Genau.
Kann man so sagen.
Und ist Indianer. Das sagt man nicht mehr. Ist Mitglied eines.
Sagt man nicht mehr Indianer?
Indogenen Volkes.
Amerikanischer Ureingewohner.
Er ist Indianer. Und redet auch mit seinen geistigen Tieren und ist eigentlich so ein bisschen die Stimme der Vernunft. So ist er jedenfalls konzipiert.
Ja, genau. Und der Spiritualität.
Genau, und so handelt er auch. Er redet mit seinen Tierwesen.
Weißt du eigentlich noch, was genau...
Weil er keine Freunde hat.
Was genau...
Was machen Sie da, Chakotay? In den stillen Kämmerlein. Ich rede mit meinem Tierwesen.
Ich bin so einsam. Was war eigentlich mal der Grundkonflikt zwischen dem Marquis und der Föderation? Waren die einfach nur so die RAF sozusagen?
Die Föderation hatte Grenzstreitigkeiten mit den Cardassianern. Infolge dieser Grenzstreitigkeiten wurden die Grenzen neu gezogen, was zur Folge hatte, dass einige Systeme, die eigentlich zu den Cardassianern gehörten, nun der Föderation gehörten und umgekehrt. Und die Föderation hat nun gesagt, ja, Pech gehabt, ihr wohnt da jetzt zwar seit 120 Jahren, aber wir haben neue Grenzverläufe, weil im Weltraum muss man ja gerade Linien ziehen.
Ja.
wenn man Grenzen ziehen will und deswegen gehört ihr jetzt dummerweise den Cardassianern. Ihr könnt hier bleiben und abgeschlachtet werden oder ihr könnt umziehen. Und das haben die nicht so ganz verknüsselt, die da auf diesem Planeten gewohnt haben, haben diesen Marquis gegründet.
Und was wollten die jetzt machen? Die Föderation... Also
Unabhängigkeit.
Aber die wurden noch bedroht von den Cardassianern quasi. Also sie mussten wegen der Cardassianer da weg.
Ja, nicht so lange drüber nachdenken. Die waren einfach dagegen. Das waren die Wutbürger des 24. Jahrhunderts. besorgte Bürger.
Na, gucken. Besorgte Alpha-Quadranten-Bewohner gegen kardassianische Besatzung. Oder sowas in der Richtung. Wir sind das Volk, jedenfalls.
Ja, ja. Planeten endogener Naturvölker in Sorge.
Das wäre, glaube ich, Penis. Voll drauf reingefallen. Gut gemacht, Sascha. Super, du kennst mich.
Auf jeden Fall gibt es auch noch weitere Charaktere an Bord der Voyager, nämlich den Navigator Tom Paris.
Das Gegenstück zu Chakotay, glaube ich.
Ja, ein junger Draufgänger, der eigentlich dem Marquis beigetreten ist, damit er was erleben kann.
Also ich will das mal gerade von wegschicken, weil es, glaube ich, so die das einzige so, ich habe so ein bisschen was verstanden Erlebnis, das ich bei Voyager hatte. Das lief ja so im Nachmittagsprogramm auch. Und ich kenne unheimlich viele Frauen, die das gerne geguckt haben. Und ich glaube, ich habe immer so das Gefühl gehabt, Chakotay war quasi so dieser Traummann für die Leute, die so auf den sanften, spirituellen Typen mit irgendwie indigenem Hintergrund stehen. Und Tom Paris war quasi der Bad Boy für die Frauen, die eher so auf die Draufgänger-Typen stehen.
Ja, so ein Pseudo-Bad Boy. Aber
lustig, ich kenne keinen Mann, der die beiden mochte.
Lustig, wo du das sagst, denn ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass Voyager eine typische Frauenserie ist.
So ein bisschen zumindest irgendwie. Also es war ja schon auch irgendwie Star Trek-ig teilweise.
Ja, aber der Anteil der Leute, die Voyager mögen, ich glaube, ist bei den Frauen deutlich höher als bei den Männern. Habe ich so den. Das, ich habe keine empirischen Studien.
Nee, ich habe nicht genug belegbaren
Studien dazu, aber so, wenn ich so mit mich Leuten unterhalte, dann höre ich immer raus, die Akzeptanz von Voyager ist bei Frauen größer als bei Männern.
Die meisten Leute gucken ja auch eigentlich Serien eher so weg und machen sich da nicht so überflüssige Gedanken drüber, wie wir jetzt so. Also, da macht sich keine großen Gedanken, mag ich jetzt die Charaktere oder so, wenn es irgendwie Einigermaßen bunt ist und flimmert und ein Nachmittagsprogramm läuft und man kann es beim Bügeln irgendwie laufen lassen, dann ist das schon okay.
Charaktere. Wir haben also Tom Paris, der eigentlich auf einem Kadetten aus Star Trek The Next Generation basiert, der vom gleichen Schauspieler geschauspielert wurde, der eigentlich genau das gleiche Vergehen begangen hat, das Tom Paris begangen hat, aber trotzdem anders heißt, weil man dem Autor, der damals die TNG-Folge geschrieben hat, keine Tantiemen zahlen wollte. Und vielleicht war auch, sag mal, war er dann doch zu Bad Boy, der Junge, der da in TNG gesehen wurde, weil er hat den Tod eines Mitkadetten in Kauf genommen. Das wollte man, glaube ich, Tom Paris nicht antun.
Nicht auflasten. Nicht,
er sollte auch ein bisschen sympathischer sein.
Den Hintergrund nicht zu interessant machen.
Dann haben wir Cass in den ersten Staffeln an Bord.
Ach Gott, Cass, ja.
Eine Okampa, die nur 7 Jahre alt werden
kann.
Die
ist eine originale Delta-Quadrant-Bewohnerin. Die haben die aufgesammelt, als sie da angekommen sind.
Genau, kann nur 7 Jahre alt werden.
Was eine Menge Fragen aufwirft.
Ja, wie sich denn ihr Volk überhaupt dauerhaft am Leben halten kann, wenn jeder nur ein Kind wirft.
Und schafft man es in 7 Jahren quasi eine erwachsene Persönlichkeit zu entwickeln?
Ja, frag nicht, Sebastian, das ist einfach so. Weil es so ist. Auf jeden Fall bringt sie ihren Freund mit, der aber kein Okampa ist, sondern ein Talaxianer, und er hört auf den Namen Nilix und ist quasi am Anfang so ein bisschen Guide durch den Delta-Quadranten, weil er sich da einigermaßen auskennt.
Ja, und
einer der Voyager angeboten, auch weil die ihm ein kostenloses Bad gegeben haben, dass er denen ein bisschen hilft.
Einen kostenlosen Bad?
Ein kostenloses Bad.
Wow.
Weil Wasser im Delta-Quadranten kostbar ist. Aber da kommen wir danach
richtig.
Ja, da kommen wir nachher zu. Ja, noch so ein Ding. Dann haben wir Fenrich Kim, der sein Leben lang Fenrich bleiben wird, weil er eigentlich keine herausragenden Eigenschaften hat, außer dass er Asiate ist.
Dann hier noch Doktor, ne?
Ja, warte, lass mich doch mal.
Ach so, Entschuldigung.
Und Kim versucht ständig sein Glück bei irgendwelchen Frauen und schafft es nicht. So. Also ein bisschen der Loser-Streber-Typ, der aber
der Nerd irgendwie
im Job nicht weiterkommt und aber auch bei Frauen irgendwie kein Glück hat.
Das war mir,
aber offensichtlich eine Verlobte auf der Erde.
Das war mir nie aufgefallen. Ich wusste auch nicht, an der Verlobte konnte ich mich auch nicht erinnern. Für mich war er immer so wie Sulu irgendwie. Also der hängt da immer so ein bisschen mit rum. Der hat, ja, ab und zu hat er mal einmal eine eigene Folge oder ein paar Mal.
Weiß nur weil nicht. Der Asiate ist, genau wie Sulu.
Ja, oh scheiße.
Wir du haben geoutet.
Ja.
Unglaublich. Kommen wir ganz schnell zum Doktor.
Den fand ich cool.
Ja, das ist, glaube ich, der einzige Charakter, der dem Namen Charakter verdient bei Star Trek Voyager.
Und der ist noch nicht mal irgendwie echt, sondern nur eine Simulation.
Genau, er ist eine Computersimulation, ein medizinisch-holographisches Notfallprogramm, was eigentlich dazu gedacht ist, in dem Fall, wenn halt das komplette medizinische Personal ausfällt oder überlastet ist,
oder
einzuspringen, als Hologramm die wichtigsten Notfälle abzuhandeln. Aber dummerweise ist halt das ganze medizinische Personal über den Jordan gegangen, auf dem Weg in den Delta-Quadranten, und er ist jetzt quasi der einzige ausgebildete Arzt an Bord der Voyager und muss jetzt die Krankenstation alleine schmeißen und hat eine sehr interessante Persönlichkeit, und er hat vor allen Dingen eine Persönlichkeit und weiß sie auch zu nutzen.
Ihm sind immer regelmäßig auch wirklich witzige Dialoge zugeschrieben worden. Denn den Nilix, wollte ich gerade noch zum Nilix sagen, der war ja auch so ein bisschen als
Sidekick. Der Jar Jar Binks des Delta Quadranten.
Ja, kann man echt so sagen. Comic Relief Guy, ich fällt das deutsche Wort nicht ein. Irgendwie die komische Nummer.
Er ist halt später, als dann die Voyager ein Stück weiter im Delta Quadranten vorgerückt ist und er sich nicht mehr auskannte, wurde dann zum Moraloffizier, oder hat er sich selber ernannt.
Richtig.
Und hat eine er war der Koch.
Es war
ganz ungenießbare Gerichte gekocht, so ein bisschen wie Bender.
Aber er war der Einzige irgendwie, der da mit dem Delta-Quadranten-Futter irgendwie umgehen konnte.
Ja, genau, deswegen musste man ihn da. Er wusste halt, welche Zutaten
nicht sofort
sind und welche nicht.
Denn ein Umbringen, genau.
Wir sind ja jetzt. Später kam, da müssen wir
noch. Woher wusste er, was für Sachen giftig für Menschen sind? Er hat noch nie Menschen getroffen.
Er wusste es einfach, Sebastian.
Denk nicht so viel drüber nach,
okay. Er wusste es. Er hat in der Wikipedia nachgeguckt.
Vom Delta-Quadranten oder
in der Delta-Pedia hat er nachgeguckt.
Ach so.
Und
Wolfram Delta.
Oh nein. Chirp. Später kam dann übrigens noch Seven of Nine dazu, eine Borg. Borgs sind sowas, wie der Name schon sagt, Cyborgs, halb Mensch, halb Maschine, also aufgewertete Menschen, die im Kollektiv leben. Also
genau.
Quasi, wenn ihr euch heute moderne Jugend anguckt, die nur noch in ihre Smartphones starren.
Also wenn die quasi ihr Smartphone direkt an die Backe genäht bekommen würden oder unter die Backe transplantiert, dann wären das quasi Borgs.
Dann wäre das quasi Borgs. Und wenn die dann noch anfangen, andere Leute irgendwie umwandeln zu wollen, dann sind es halt richtige Borgs.
Also wahrscheinlich Linux-benutzende Borg. Komm, ich installiere dir mal Linux auf deinem Gehirn. So.
Ja, die sind also untereinander vermext.
Vermext.
Individuen zählen da nicht.
Wir sind Borg, Widerstand ist zwecklos. Ist, glaube ich, auch in die Popkulturgeschichte irgendwie eingegangen,
dieser Spruch,
ne? Kennt jeder.
Muss man auch nicht groß erklären. Also sowas wie ein großer,
genau,
gigantischer Ameisenhaufen.
Aber sie hatte auch so ein Charakter-Trait, also ihr Problem war quasi, sich dann halt unter den Menschen wieder zurechtzufinden.
Genau, sie ist eine ehemalige Borg. Teile der Implantate wurden entfernt, andere wurden aufgepumpt. Sie hatte halt die große Aufgabe, sich halt in dieser menschlichen Crew zurechtzufinden, weil sie unter Borg aufgewachsen ist und hat selber kein eigenes Ego gehabt hat und jetzt
also
zurechtfinden, wie es ist,
genau,
ein Individuum zu sein.
Keine Tischmanieren, immer die Tür zu knallen lassen und
mit anderen Leuten zu interagieren. Also ja. Das ist quasi sowas wie ein typischer Wissenschaftler, halt total intelligent, aber sozial inkompetent.
Richtig. So ein bisschen wie Tuvok dann auch.
Ja gut, er ist Vulkanier. Wo Tuvok
und Wissenschaftler
in einer Traumszene Nilix.
Ja, das sind diese unterdrückten Emotionen, die Vulkanier, haben wir ja dann nachher bei T'Pol auch ganz doll gesehen. Nein, ich war natürlich bei Spock, haben wir das schon gesehen. Aber Spock war ja halb Mensch, der hatte das noch schlimmer, das
Problem. Ja, und welche Ausrede hast du, Tuvok?
Affirmative Action, sag ich nur. Ja, dann sind wir auch so durch die wichtigsten...
Das Woche,
also von wieder... Ah nee, wir haben noch jemanden vergessen.
Wen haben wir denn vergessen?
Wir haben noch jemanden vergessen. Die,
Ach, Belana. Ach du meine
Torres.
Güte. Ja.
Die steht hier, glaube ich, in der Liste.
So, dann hatten wir, dann können wir jetzt überlegen, wie Rick Berman, der Produzent, da gesessen hat, hat gesagt, okay, ich habe eine Frau als Captain, ich habe einen Vulkanier, die waren immer gerne beliebt, wir machen den mal schwarz. Spock war halb menschlich, was könnte ein Worf war, ein Klingone, ach, was könnte man denn jetzt machen? Ach, wir nehmen auch noch eine Halbklingonin.
Genau, wir brauchen noch irgendwie einen Mischling quasi.
Genau.
Und machen es halt nicht geil. Ja, ist ja jetzt auch nicht abwegig irgendwie.
Ja, und sie ist halt zur Hälfte Klingonin und hat halt ein bisschen Probleme mit ihrem Temperament.
Genau, das ist dann ihr Ding. So.
Und das ist so ihr Ding. Und ist später eine Liaison mit Tom Paris eingegangen. Sie heiraten dann auch und dann kriegen sie ein Kind, weil im Star Trek-Universum muss erst geheiratet werden. Dann kriegt man das Kind. Auf eine Art, die nicht näher erklärt wird, wird das Kind produziert,
also
und wird dann geboren.
Halb Nordamerikanerin, halb Klingone und halb Indianer.
Mit Tom Paris.
Ach, Tom Paris, also nicht Chakotay.
Chakotay fängt später mit Seven of Nine an.
Halb Bad Boy. Ich bin nicht gut vorbereitet heute.
Muss ich es klingt jetzt ein bisschen wie Seifenoper, ist es aber ganz und gar nicht im Grunde genommen. Das ist eines der großen Probleme von Voyager, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Wir reden noch ein bisschen, sie sind im Delta-Quadranten gelandet und haben dort Begegnungen halt mit Außerirdischen. Und man hatte die große Hoffnung gemacht, also Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja ein bisschen, wir haben Star Trek, die Originalserie, wir haben Star Trek The Next Generation, wir haben Deep Space Nine, wir haben die animierte Serie, spielen alle im Alpha-Quadranten und wir kennen mittlerweile quasi alle Rassen des Alpha-Quadranten, wie unsere Westentasche, Andorianer, Vulkanier, Klingonen, Romulaner, Talarianer und hast du nicht gesehen. Und da hat man sich gesagt, Mensch, dann lass uns doch dieses Schiff einfach mal in den Delta-Quadranten.
Da können wir uns ganz viele lustige neue
Köpfe. Können wir uns lustige neue Rassen ausdenken. Und diese lustigen neuen Rassen waren sowas wie Klingonen für Arme.
Ja.
Und nämlich die Kazon. Und die Kazon haben super geile Raumschiffe mit super geil schwer bewaffneten Technologien, aber können kein Wasser replizieren.
Und sind auch sonst ein bisschen dumm.
Ja. Es kommt später raus, das sind irgendwelche ehemaligen Sklaven, die Schiffe ihrer Besitzer gekapert haben.
Das erklärt allerdings den Umstand.
Aber trotzdem erklärt es nicht den Umstand, warum Wasser im Delta-Quadranten kostbar ist.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Weil Wasserstoff ist eins der häufigsten Elemente im Universum. Und da mal Wasser draus zu machen, ist gar nicht mal so schwer.
Sascha.
Wenn man in einer Sauerstoffatmosphäre einfach Wasserstoff anzündet, hat man Wasser.
Denk nicht drüber nach.
Ja, denk nicht drüber nach. Ich denke auch nicht drüber nach, dass die Voyager dann solche Sachen macht wie, wir müssen unsere Energie rationieren. Und wir haben Holodeck-Rationen, also Holodeck ist so ein Ding.
Nee, Holomaterie irgendwie.
Nee, es gibt Replikator, es gibt Replikatoren, also
Replikatormaterie und
sowas wie Mikrowellen, wo man aber nichts reinstellt, sondern einfach sich nur davor stellt und sagt, ich hätte gerne einen Hamburger. Und dann macht er einmal und dann hat man den Hamburger.
Etwas, das beinahe so schmeckt, aber nicht ganz wie ein Hamburger.
Genau. Und Holodeck ist sowas wie also ein Freizeitdeck, wo 3D in eine völlig neue Dimension
3D zum Anfassen.
Wird. 3D zum Anfassen.
Und ohne Brille.
Ohne Brille. Wenn es sowas geben würde, wäre es, ich sag's immer wieder, die letzte Erfindung der Menschheit.
Jupp. Naja.
Doch. Weil kein Mensch mehr aus dem Holodeck rauskommen würde, weil es so toll ist.
Ja, zum Essen. Man kann Holodeck-Materie nicht essen, habe ich mir sagen lassen. Beziehungsweise man ist danach wieder hungrig, wenn man rausgeht.
Ja, aber solange man sich im Holodeck. Ja, nicht drüber nachdenken. Auf jeden Fall wird Energie rationiert, warum auch immer.
Weil auch da gibt es keine Sonnen, keine Solartechnik oder sowas in der Richtung. Kein Dilithium, wahrscheinlich Dilithium ist zu knapp, Antimaterie.
Die Voyager ist irgendwie ausgestattet mit
Bussard-Kollektoren.
Ja, das auch. Mit 5 Shuttlen oder sowas. Im Laufe der Serie gingen, glaube ich, 27 kaputt. Wir haben ein Lied drüber gesungen.
Richtig.
Die Photonentorpedos, die sie mitgenommen haben, reichen eigentlich auch nicht
also
aus.
Man merkt halt schon, es wurde halt versucht, eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, aber...
ja, also die Prämisse ist, wir sind in einem fremden Sektor des Universums gelandet.
Alles ist anders,
alles ist
neu.
Alles ist neu. Wir sind eigentlich verfeindete Crews, die nun in dieser fremden Umgebung zusammenarbeiten müssen. Ja, dieses Element der verfeindeten Crews hat mir ungefähr 5 Folgen durchgehalten, ja. Danach war Eitel Sonnenschein.
Genau so war es. Also es war irgendwie der Pilotfilm und dann vielleicht wurde es noch ein paar Mal erwähnt, hatte ich so das Gefühl, also ich ist schon bei mir auch was länger her und so weiter und ich habe auch nach der dritten Staffel aufgehört zu gucken. Aber es gab dann wohl noch die Scorpio oder...
Dann kam dann die Borg wieder.
Es wurde meiner Meinung nach überhaupt nicht genug thematisiert. Diese Konflikte, die man sich hätte vorstellen können, also so verfeindete Gangs quasi oder Crews, weit ab von jeder Rechtsprechung, von jeder Zivilisation. Da hat man ja schon irgendwie, kennt man ja so von Piratenfilmen auch so teilweise, ja. Wo dann irgendwie ein Schiff, da müssen Piraten und irgendwie die, wie heißen die, also die Marineleute dann zusammen irgendwie auf einer Insel überleben oder so. Es gibt ja Stoff eigentlich für Drama ohne Ende.
Drama.
Das war es halt nicht. Es war von Anfang an ziemlich bräsig.
Das Problem ist einfach, dass diese Serie immer das Gefühl vermittelt hat, es ist am Reißbrett geplant worden.
Aha.
Was ist bisher gut angekommen in Star Trek? Was kann man davon nutzen und was kann man da neu kombinieren? Also die ganze Crew ist ja, gut, das kann man vielen Star Trek-Serien anhaften, ist ja quasi so wirklich 0815. Und wir haben die erste weibliche Frau im Kapitänstuhl. Die erste weibliche Frau. Also wir haben die erste Frau im Kapitänstuhl. Ja. Das ist ein Publicity-Gag. Wir machen eine weibliche Borg. Bringen sie an Bord.
Wobei man dazu sagen muss, die erste Voyager-Folge war wahrscheinlich die tausendste Star Trek-Folge insgesamt oder so. Wie viele TNG-Folgen gibt es? 700?
Nein. 79 oder sowas.
TNG. Das war auch pro Staffel, waren das doch schon... Achso, ja, du hast recht, ich habe mich gerade mit der 10er-Potenz verhauen.
Das Problem ist einfach, was auch die Damen im Voyager Rewatch Podcast festgestellt haben, man hat sich einfach nichts getraut. Und was ich eben schon angedeutet habe mit den Shuttles, die Kontinuität fehlt einfach. Also es ist oft so, am Ende einer Folge ist die Voyager doch irgendwie ein bisschen lediert, am Anfang der nächsten Folge ist die Voyager wieder ganz.
Am Ende der letzten Folge ist irgendwie ein Shuttle explodiert und am nächsten Folge haben sie wieder
ein neues Shuttle. Ja.
Finden keine großen Entwicklungen von den Leuten in irgendeine Richtung statt.
Nee, also wenn ich Voyager mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es steril.
Steril, statisch, bräsig, so irgendwie.
Ja, das ist auch ein Grund.
Gut, das Sebastian war unser Fazit.
Sebastian hat es ja gerade schon gesagt. Du hast Voyager bis zur dritten Staffel ungefähr geguckt, ich auch. Dann gibt es einzelne Folgen, die ich zwischenzeitlich mal gesehen habe, aber... Das ist, glaube ich, auch die einzige. Enterprise haben wir wirklich, auch weil es nur 4 Staffeln sind, haben wir ja durchgehalten, eisern. Aus Pflichtbewusstsein hast du, glaube ich, auch jede Folge geguckt.
Ja.
Voyager ist wirklich auch die einzige Star Trek-Serie, wo ich, sagen wir, mindestens ein Drittel der Episoden nie gesehen habe.
Ja, aber ich denke, die markiert bei uns zumindest so einen gewissen wichtigen Punkt in unserer Charakterentwicklung. Nämlich, das war dann so, für mich zumindest der Punkt, wo mein Star Trek-Fan, also ich war ziemlicher Star Trek-Fan, ich hatte so eine gewisse Distanz dazu entwickelt, einfach irgendwie, das auch so ein bisschen mehr ironisch und lockerer zu sehen. Also halt nicht so, boah, das ist das geilste Fernsehprogramm auf der Welt, was es gibt und alles ist super und das ist alles total irgendwie philosophisch wertvoll, was sie da machen und so. Das war dann gerade bei mir so, hat dann so abgeklungen, Ende meiner Jugend. Ich hatte ein Auto, glaube ich, auch so ungefähr, als wir es geguckt haben. Wir sind immer regelmäßig nach Aachen gefahren, weil...
Zum Trek-Dinner. Und haben uns über Star Trek unterhalten.
Und der eingeweihte Zirkel blieb dann was länger und dann hat dann irgendwann unser Kumpel da die grau importierten Videokassetten aus Amerika rausgezogen.
Wollte auf Video gehabt.
Und ja, grau importiert, aber original.
Aber dann haben wir nach der dritten Staffel auch aufgehört zu gucken irgendwie.
Ja, wir hatten insgesamt irgendwie das Interesse verloren, weil...
Dann aber irgendwann haben wir wieder Enterprise geguckt. Was ist bei Voyager schiefgelaufen, dass wir das Interesse verloren?
Ja, bitte, also Voyager, ja. Ja, wie gesagt, also einerseits, dass wir halt schon irgendwie gefühlt 1000 Folgen Star Trek geguckt haben, vielleicht.
Und ja, aber die Prämisse war doch, wir machen jetzt alles anders. Wir sind in einem...
Ja, das haben sie ja nicht gemacht.
Ja, jetzt kommen wir der Sache auf den Grund. Zeitgleich lief ja auch zum Beispiel sowas wie Deep Space Nine. Wo der immer so das kleine, schmuddelige Kind der Star Trek-Familie war.
Ja.
Und wahrscheinlich auch bleiben wird, weil sie wirklich was anderes gemacht haben als den Rest.
Ja.
Und nämlich über mehrere Staffeln hinweggreifende Handlungsfäden, Charakterentwicklung, Konsequenzen von Handlungen wurden gezeigt. Nicht so stark wie bei Babylon 5. Guckt alle Babylon 5, ich kann es nicht oft genug wieder sagen. Es ist alles schon da gewesen, selbst Mitte der 90er. Babylon 5 ist 94 gestartet, ein Jahr vor Voyager. Man hatte schon zeitgleich Akte X lief schon im Fernsehen, ja, wo auch schon sowas war wie staffelübergreifende Handlungsbögen. Naja, die waren nicht so ausgefeilt bei Akte X, da wurden am Ende doch sehr viele Fragen mit neuen Fragen beantwortet.
Worden. In 20 Minuten.
Naja, am Ende habe ich nicht den Eindruck gehabt, aber da haben wir uns einen entsprechenden Podcast auch schon drüber unterhalten, dass der Akte X-Mensch noch so einen Überblick hatte, welche Handlungsfäden er eigentlich noch auflösen musste und welche nicht.
Ja, so ungefähr, ja.
Er hat sich, glaube ich, schon ganz schön verzettelt. Aber gucken wir uns Babylon 5 an. Ein Jahr vorher gestartet. Und da hat JMS, Jean-Michel Straczynski, ja wirklich die Handlung komplett von Serienanfang bis Serienende durchgeplant. Dieses Konzept war da. Und Voyager war für mich einfach ein kompletter Schritt zurück. Hm. Auch in der Erzählstruktur. Es war wieder so, naja, wir haben jetzt wieder ein Raumschiff und fliegen wieder zum Planeten der Woche und erleben das Abenteuer der Woche.
Böser Gott, Anomalie.
Genau. Das ganze Potenzial, was vielleicht da war, ist sowas von dermaßen verschenkt worden. Halt, man ist wirklich in einer neuen Ecke der Galaxie. Man hätte so viel Neues erzählen können. Man hätte interessante Aliens entwerfen können.
Ja, vielleicht welche, die nicht aussehen wie Menschen mit irgendwie dran gebappten Extrateilen.
Ja, und albernen Nasen.
Und Wülsten auf der Stirn.
Ja. Und die Kaisern waren wirklich Klingonen für Arme.
Wie war es eigentlich bei den Kaisern, dieses Laub, das die auf dem Kopf hatten? War das irgendwie angewachsen oder war das, Schmuck? Weil das konnte ich nie so richtig auseinanderhalten.
Das war vertrocknete Hirnmasse wahrscheinlich.
Das kann natürlich sein.
Die Voyager ist immer straight Richtung Heimat geflogen. Und die Kaisern hatten nichts anderes zu tun, als es der Voyager zu zeigen und der Voyager hinterher zu fliegen, auch als sie eigentlich schon längst aus dem Kaisern-Gebiet raus war, um immer wieder neue Intrigen gegen die Voyager zu spinnen. Also das war einfach irgendwie schon so.
Man konnte sich das auch räumlich schlecht vorstellen, wie das so funktionieren soll, wenn man da, irgendwann ist man durch so ein Gebiet ja durch oder dran vorbei. Also
ja,
das kann sich nicht in die Unendlichkeit so wurstförmig, genau auf unserem kürzesten Weg, auf diesem Korridor quasi, ist dann schlauchförmig das Imperium der Kaisern oder sowas in der Richtung.
Ja, und dann haben wir aber die gleichen Kaisern immer getroffen. Die sind mit Maximum Warp unterwegs und die Kaisern haben nichts Besseres zu tun, als hinterher und die Voyager zu ärgern.
Das hat sowas Wile E. Coyote-mäßig und Roadrunner.
Ja, so ein bisschen. Und das hatten die Produzenten aber irgendwann erkannt und haben gesagt, ich glaube, das mit den Kaisern war keine gute Idee. Und dann kam Q, also ein allmächtiges Wesen sozusagen.
Ein allmächtiges Wesen, schon aus TNG-Zeiten halt.
Hat die Voyager zwar nicht nach Hause gebracht, aber ein gutes Stück näher nach Hause. Und dann waren sie quasi aus dem Gebiet der Kaisern raus. Und dann waren sie aber so mehr oder weniger im Borg-Gebiet. Und das war der Moment, in der halt Jerry Ryan an Bord gekommen ist als Seven of Nine, also als diese ehemalige Borg-Drohne und Kes in dieser Drehtür-Folge quasi die Voyager verlassen hat.
Muss ins Altersheim mit 7.
Ja, aus Kes hat man nie was Richtiges gemacht. Ich fand Jennifer Lean immer eigentlich eine ganz okaye Schauspielerin. Und dass sie was drauf hatte, hat man eigentlich in ihrer vorletzten Folge gesehen, wo sie als Besessene, die kennst du bestimmt, wo sie irgendwie von einem, keine Ahnung, bösen Geist besessen war, sage ich einfach mal, und dann sich in Leder, Lack und Leder gedroschen hat und einfach mal als nicht sehr sympathische Diktatorin ihr Volk geführt hat.
Aber Lack und Leder klingt ganz gut. Ich mochte die Schauspielerin immer, so äußerlich.
Ja, aber hast du sie jetzt mal gesehen?
Nein.
Bitte google nicht danach. Die Zeit hat nicht gut mit ihr mitgespielt.
So, Jennifer Lean.
Jennifer Lean. Ich fand ihre Stimme immer sehr schön. Und dann hat man aber im Deutschen ihr eine total krächzige Synchronstimme verpasst.
Fandst du?
Ich fand ihre Stimme sehr schön.
Also die Deutsche aber nicht dann?
Nee, die Deutsche nicht.
Okay. Los Internet, befriedige mein Bedürfnis nach Bildern von Jennifer Lean.
Ich hab dich gewarnt.
Oh, geht aber.
Auf dem Foto sieht sie einigermaßen gut aus, ja.
Ja, man altert halt, mein Gott. Das hier, Jennifer Lean 2015. Ach, naja.
Naja, also.
Ja, ich meine, klar, sie ist keine junge Frau mehr. Das war sie. ist sie das hier? Ist
ja, mit dem blauen Auge und den.
Ach so. Ja. Ja, die sieht echt nicht gut aus. Das ist auch ein Typ.
Ja. Wie dem auch sei.
Ja, wie dem auch sei. Also mein Problem ist gerade, ich habe mir diesen Rewatch-Podcast vorher angehört und ich versuche krampfhaft mir irgendwas auszudenken, was sie noch nicht gesagt haben in diesem Podcast.
Gut, lassen wir doch mal sagen, wie könnte man Voyager besser machen?
Okay, wie könnte man Voyager besser machen? Also wie gesagt, also es hätte eigentlich eine andere Star Trek sein müssen. Es hätte eigentlich das, was man schon bei Deep Space Nine so ein bisschen probiert hat, nämlich das Ganze ein bisschen dunkler zu machen, ein bisschen erwachsener. Mit erwachsenen Konflikten und so weiter. dann, wie gesagt, diesen Konflikt zwischen Föderation und dem Marquis hätte man besser ausbauen müssen, so richtig mit, dass sich da auch mal irgendwie eine kleine Meuterei ergibt. Also abgesehen von der in der ersten Folge, also eine richtige Meuterei, so mit irgendwie, man sperrt sich irgendwo ein und belagert und nimmt Geiseln und so ein Kram. Das kam, glaube ich, nicht so richtig irgendwie großartig. Und dann, dann hätten ruhig auch mal so nochmal ein paar Leute nachher dann so irgendwie was Brutales machen können oder so. Ja, dann hätte man sich was anderes ausdenken müssen als diese blöde Wasserknappheit.
Ja.
Und, was du halt schon gesagt hast, klar, Konsequenzen über dieses Folgenende hinaus.
Genau. Ich hatte ja schon mal am Telefon gesagt, was mir so ein bisschen vorschweben würde, wäre so The Wire im Weltall. Man hat, ähnlich wie bei The Wire halt, wo es Baltimore ist, einen Handlungsort,
ja,
nämlich die Voyager. Du hast, ähnlich wie bei The Wire, auf der einen Seite die Polizisten, auf der anderen Seite die Drogen.
Also Dealer, Föderation und Marquis quasi.
Hast du Föderation und Marquis. Und keine Seite ist wirklich gut. Also, oder sag mal, jeder hat Schwächen. Hat Sympathieträger und Leute, wo man sagt, sie würden auch über, wie Catherine Janeway auch, über Leichen gehen, um halt ihre Ziele zu verfolgen. Das wäre so ein bisschen die Prämisse. Dann müssen Sachen geklärt werden, wie zum Beispiel, was in Voyager nie thematisiert wurde. Du bist in einem Delta-Quadranten gelandet, du weißt, du brauchst vielleicht 75 Jahre bis nach Hause. Vielleicht, wenn es nicht eine Abkürzung gibt.
Oder es dauert länger, weil man irgendwo liegen bleibt. So,
ja, ne? Sachen wie Familienplanung wurde nie thematisiert.
Richtig.
Die hätten in der ersten Staffel schon anfangen müssen, zu sagen, okay, wenn wir wirklich in 75 Jahren noch eine Crew haben wollen, die zu Hause ankommt, müssen wir jetzt überlegen, wer hier mit wem, um halt auch keine Inzucht zu bekommen. Und dann hätte es einen festgelegten Plan gegeben, was auch für...
Was?
Ja, was für Konflikt gesorgt hätte, weil vielleicht gesagt wird, naja, okay, du musst jetzt, musst ja nicht unbedingt gleich mit ihm poppen, aber du musst zumindest dein Sperma, du musst jetzt...
Bitte erklär es mir genauer. Aber eine Sekunde mal kurz.
Ja, du hast zum Beispiel...
Was mir gerade einfällt, du sagtest gerade irgendwie, es gibt zwei Gruppen, die beide nicht gut sind. Bei, was mir eigentlich auch mal gut gefallen hat an Classic und an TNG war, dass du quasi in der Föderation... Also das hat mein simplizistischen jugendlichen Weltbild hat das gefallen, dass halt irgendwie diese Institution, die für das reine Gute dasteht. Also meine Föderation, die hätte nie irgendwelche Kolonien an Feindeshand irgendwie einfach so wegen einem Vertrag irgendwie.
Ja, die ist halt nicht mehr die alte Föderation, deswegen haben wir ja den Marquis gegründet.
Ja, aber vielleicht hat man dann auch ein bisschen Backstory gehabt haben müssen, warum sich das so geändert hat seit Picard. Das fängt doch ungefähr an, als die Enterprise noch fliegt, die alte, oder gerade eben aufgehört hat.
Ja, ich weiß es gar nicht, ja, kann sein.
So ungefähr. Und was ist denn da passiert? Okay, man hat schon solche Sachen bei TNG auch gehabt. Da gab es ja irgendwie dann diese böse Untergrund-Rett-Irgendwas, die roten...
Das war Deep Space Nine.
Die rote Hilfe? Nee, bei TNG gab es die auch schon. Zumindest einmal, oder? Nicht?
Nee.
Okay, dann war es auch eine SPD. Was ist da passiert genau in der Föderation? Das waren früher mal so die Sunny Boys, die absoluten...
Da komme ich ja dann noch zu.
Ach so, ja?
Zum Beispiel so Sachen wie dein Uterus, also jetzt nicht dein Uterus, aber wenn du eine Frau wärst.
Ja Gott, was ist mit meinem Uterus?
Wird dein Uterus verplant? So.
Das gibt, ach so, das wäre als Handlung...
Es gibt doch Konflikte. Es muss ja geplant werden.
Das wird doch nicht so... Muss das geplant werden? Also vielleicht haben einfach die Leute sich so, also
ja, darauf kannst du dich nicht verlassen. Du darfst ja auch nicht sagen, dass keine Inzucht entsteht.
Ja, aber, ja gut, aber dann, das stellt ja irgendwie das gesamte Ziel in Frage irgendwie. Die Leute quasi, die dann nach Hause kommen, sind ja, das wäre überhaupt eine moralische Frage, kann man das überhaupt, sollte man überhaupt Kinder kriegen in so einer Situation? Ich meine, 75, die da geboren werden, die sterben dann gerade in dem Moment, wo sie zu Hause ankommen. Will man das? Also nur um das Schiff jetzt irgendwie wieder nach Hause zu kriegen?
Ja, das
wäre
eine spannende Frage.
Den Schrott,
die hätte thematisiert
das
werden
hätte
können.
Man, ja, oh ja, aha.
Ganz so, genau solche Sachen. Als, jede Frau hätte theoretisch schwanger werden müssen. So.
Sag das nicht dauernd.
Solche Geschichten zum Beispiel.
Ja.
Dann könnte man, also was du gesagt hast, den Konflikt zwischen Föderation und Marquis deutlicher heraus.
Auf alle Fälle, da hat man irgendwie, wie gesagt, so eine Meuterei auf der Bounty, sowas in der Richtung.
Ja, dass auch nicht nach fünf Folgen eitel Sonnenschein herrscht, sondern dass dieser Konflikt auch wirklich lange, lange getragen wird. Man könnte eine Episode oder eine Staffel mehr oder weniger aus der Sicht der Föderation erzählen, eine Staffel mehr oder weniger aus der Sicht des Marquis.
Mhm.
Man bräuchte einen gigantischen Cast eigentlich, aber keiner hat die Garantie, dass er das Ende der Serie erlebt.
Mhm.
weil, jetzt kommt nämlich der nächste Kniff, man macht einen Zeitsprung.
Boah, mindblown. Was?
Man macht irgendwann einen Zeitsprung und sagt, man ist jetzt 5 Jahre in der Zukunft. Die ersten Kinder sind geboren.
Ah, so ein Zeitsprung. Ich dachte, du schleunigst auf Warp 7 und fliegst um eine Sonne rum.
Das auch. Nein, das wäre zu einfach.
So ein Zeitsprung, verstehe.
Man hätte ja, die ganze Prämisse ist ja eigentlich, das ist ja das noch die harte. Warum diese Voyager überhaupt im Delta-Quadranten bleibt, ist nämlich einfach Inkompetenz von Janeway, weil sie nicht wollte, dass diese Station in die Hand der Kazern fällt. Deswegen musste die Voyager die Station sprengen. Anstatt dass die irgendwie einen automatisierten Photonentorpedo dort deponiert haben.
Erklär es mal kurz, also diese Station wäre in der Lage gewesen, die
Voyager zurückzuschicken.
Okay.
Aber dann hätte die Station Voyager zurückgeschickt und dann wäre die Station in die Hand der Kazern gefallen.
Aber dann wären unschuldige Menschenleben und Hundewelpenleben.
Du meine Güte, es geht hier, ich weiß nicht, wie viele Leute sind an Bord der Voyager, 200, schlag mich tot.
Aber hätte dann...
Nimmst du halt ein Redshirt, was im Laufe der nächsten 75 Jahre ohnehin sterben
wird. Nein, Sascha, wenn diese Station so mächtig ist und das irgendwie durchs Universum dich schleudern kann, dann wäre das ja eine Gefahr für die Alpha-Quadranten gewesen.
Ja, deswegen muss es zerstört werden, klar.
Ja.
Aber du kannst doch ein Photonentorpedo mit Timer zurücklassen oder ein namenloses Redshirt, was einfach auf der Station bleibt und das eine einzige Aufgabe ist, wenn die Voyager rüber ist, die Station zu sprengen.
Du bist Freiwilliger.
Ja, das ist, hey, dafür hast du dich bei Starfleet gemeldet.
Richtig.
Dafür bist du Security bei Starfleet, um Selbstmordmissionen zu beginnen.
Genau. Was hast du erwartet?
Ja, aber echt.
Ja, okay.
So, Zeitsprung. Zeitsprung mit Q.
Ja, okay. Also Zeitsprung mit Q sind 5 Jahre in der Zukunft. Die ersten
Kinder sind geboren. Jetzt geht es zum Beispiel darum, wie werden die ausgebildet?
Ah ja, Holodeck.
Also bildet man die jetzt nach Starfleet-Normen aus? Will man Starfleet-Offiziere? Dann gibt es vielleicht, oder sagen wir 15 Jahre. Du hast Teenager. So. Davon gibt es aber einige, die wollen eigentlich nicht zu Starfleet. Die sagen,
ja, man kann ja erstmal anfangen, den Lesen, Rechnen, irgendwie Holodeck-Programmieren beizubringen. Ideologisch, also jetzt,
darüber steht, das ist ja die moralische Sache, darüber steht, die Funktionalität des Schiffes muss gewährleistet werden. Du bist eine Mini.
Ja, wie gesagt, muss ist ja in so einer Situation, ja gut, okay.
Darauf hat man sich jetzt geeinigt.
Gut, man hat sich drauf geeinigt, ja.
Dafür wird aber jede Hand benötigt.
Obwohl keiner von denen, die an Bord sind, das erleben werden, dass sie zu Hause ankommen, wahrscheinlich.
Das ist ja völlig Latte. Aber
es gibt ja Möglichkeit mit irgendwelchen
komischen Situationen. Jetzt kommt halt die Frage, also die Jugendlichen, wollen die tatsächlich? Daher könnte man zum Beispiel sagen, okay, dann gibt es welche, die sind halt Rebellen, die sagen, also eigentlich ist der Konflikt mit den Maquis mittlerweile gesettelt.
Ja.
Aber dann kommt die nächste Generation, die sagt, Moment mal, du warst doch Maquis, hast doch dagegen eingestanden.
Aber die Leute, die durften ja auch die Schiffe verlassen, das war ja die einzige Option und das haben ja auch viele gemacht während der Voyager.
Es gab eine Folge, da haben gesagt, alle, die das Schiff verlassen wollen, gehen bitte in Frachtraum 1 und dann geht Janeway in Frachtraum 1, mach die Luke auf, das würde zu Janeway passen und dann ist aber keiner drin. Und dann, das ist das Ende der Episode. Also alle haben sich entschlossen, an Bord der Voyager zu bleiben. Und das coole Ende der Episode wäre eigentlich gewesen, wenn dann rauskommt, sie war im falschen Frachtraum. Der ist voll mit Leuten, die das Schiff verlassen wollen.
Scheiße.
Nee, also das wäre so eine Sache. Und dann sagen wir, du begleitest dann die nächste Generation beim Aufwachsen.
Genau.
Und die Alten sterben langsam weg.
Und
das kann man ja auch gerne mal zeigen.
Und irgendwann werden in Frachtraum 3 Drogen freigegeben und das heißt dann Hamsterdam.
Ja, genau. Nein, Mensch, dann geht die ganze Chose weiter. Dann kann man, sag mal noch, und dann guck mal, wie entwickelt sich eigentlich diese Star Trek-Geschichte?
Ja, ich
also an Bord der Voyager.
Also so ein Generationenschiff-Problematik.
Dann, sag mal, noch ein Zeitsprung, kommen die vielleicht irgendwann nach Hause. Stellen aber fest, dass, was sie als Föderation verstehen, was sie halt gelebt haben, entspricht gar nicht mehr der Realität, weil die Föderation sich in den sagen wir, 50 Jahren weiterentwickelt hat. Die absolute Dystopie wäre eigentlich, dass die Föderation in Trümmern liegt und sie die nun wieder aufbauen.
Ja, oder in so ein faschistoides System.
Ja, ein faschistoides System geworden ist.
Da hätte man einiges draus machen können, jetzt wo du sagst.
Das wäre doch cool, oder?
Ja.
Das würde der heutigen Erzählstruktur einigermaßen entsprechen und es hätte unheimlich viel Potenzial. Also das wäre so, also wär so der grobe Storyverlauf.
Ja,
dazwischen
ja.
Kannst du ja immer noch Monster der Woche packen oder keine Ahnung.
Ich weiß noch irgendwie, aber dass Voyager mir schon, wie gesagt, nach wenigen Folgen immer dieses warme, weiche, fussige irgendwie TNG-Feeling gegeben hat. Die Farben waren wie bei TNG, die Uniformen waren wie bei TNG. Irgendwie war das so, ja, so aus so einer Routine gucken irgendwie. Und ich denke, darauf wollten die halt, daran, das wollten die haben irgendwie.
Ja.
So, das war der Grund, also die wollten quasi so dieses Feeling nicht irgendwie komplett ändern. Nicht komplett, ja, die Stimmung so irgendwie ändern. Davor hatten die Angst, das haben sie sich nicht getraut. Das haben sie dann bei Enterprise dann nochmal irgendwie versucht, aber eigentlich hat Enterprise genau an denselben Sachen gekrankt, am Anfang zumindest. Aus einer irgendwie revolutionären Prämisse. Was hätte man da machen können? Irgendwie fehlgeschlagene Versuche mit früher Raumtechnologie. Ich habe gedacht, so, die füllen jetzt so die Lücke, weil das auch im Vorspann so suggeriert wurde, zwischen irgendwie Space Shuttle, ja, und halt Warp-Antrieb. So. Das wird jetzt mal irgendwie so ein bisschen mal ab, zumindest mal eine Staffel lang hätte man sich ja mal mit den eugenischen Kriegen beschäftigen können oder so in der
das
Richtung.
Das haben sie ja dann am Ende gemacht, so in einer Episode.
Ja. Das war in dieser einen Q-Folge waren mehr, also nur diese eine Szene, weißt du, welche ich meine, wo sie dann die Soldaten gezeigt haben, ja, die sich dazu gedröhnt haben. Das war irgendwie, hat einen stärkeren Eindruck auf mich hinterlassen, als alles, was da irgendwie bei Enterprise erklärt worden ist. Genau, man hat sich zu schnell irgendwie in alte, eingefahrene Gleise wieder, ja, begeben.
Ja, oder nehmen wir die Voyager selber, also diese moralischen Konflikte, die ja schon angerissen wurden innerhalb der Serie, also inwieweit kann ich die Ideale der Sternenflotten verraten? Oder sagen wir, beugen, dehnen,
ja,
um meine Heimkehr zu beschleunigen, um das Wohl des Schiffes zu sichern oder meine Heimkehr zu beschleunigen. Also wie weit stelle ich das Wohl des Schiffes über das Wohl, sagen wir, einer eingeborenen Spezies, weil ich gerade die Rohstoffe brauche. Solche Sachen hätten doch unheimliches Konfliktpotenzial gehabt, was man auch gut hätte ausdiskutieren können.
Ja.
Oder auch mal zeigen können, dass Leute sagen, okay, scheiß was drauf, wir gehen jetzt dahin und holen uns das Silizium, aber die andere Gruppe sagt, nee, das können wir nicht machen, weil, und dann gibt's hinter Betrügereien, hinterm Rücken und keine Ahnung was.
Also Folge gab's bestimmt, da kann ich mich, glaube ich, so dunkel dran erinnern.
Ja, aber auch so Larifari für den Kindergarten.
Ja, ja, ja. Es gab wenig richtig dramatische Sachen so, ne?
Ja. Also es ist halt wirklich wenig Konsequenz gezeigt worden aus dem Handeln. Und dann hätte man auch sagen können, okay, die Voyager verändert sich im Laufe der Zeit, weil die müssen halt Reparaturen machen an dem Schiff. Man hat halt nicht immer alles gerade griffbereit, was man braucht.
Stimmt, die hätten das so nach und nach modifizieren können, das Schiff. Mal hier, ja, so ein kleines Erkerchen dran schweißen und da mal irgendwie eine dritte Warp-Gondel dran oder sowas in der Richtung, dass es nachher so voll dieses, so ein Freak-Schiff mehr oder weniger, ja, ist, so ein Hybrid aus mehreren. Das wäre cool gewesen.
Sowas hätte ich sehen wollen.
Mhm. Schön, ja.
Und genauso,
du hast dir Gedanken gemacht heute.
Ja, und genauso, ich habe es ja gesagt, es war total convenient, dass ausgerechnet die Posten, die von Maquis besetzt werden sollten, frei geworden sind. Ich hätte es gerne halt nicht...
Genau umgekehrt irgendwie.
Hätte es gerne genau umgekehrt
gesehen. Du hast zwei wissenschaftliche Offiziere, aber keine Ahnung.
Es gab sowas angedeutet, weil es noch einen anderen Typen gab, der eigentlich Belana werden wollte anstelle Belanas. Also Chefingenieur anstelle des Chefingenieurs. Und da haben sie gesagt, nee, wir nehmen Belana. Und dann gab es so ein bisschen, na, mal Grummel, Grummel. Ja gut, ich bin ja Sternflottenoffizier, ich muss jetzt mich fügen. Und da hätte ich gerne mehr Konflikte gesehen. Also du hast wirklich auch Posten doppelt besetzt. Und dann wird dann gestritten, wer ist nun eigentlich der Chef?
Genau. Wer darf da auf ein Knöpfchen drücken? Heute ist mein Tag an den Scannern. Nein,
ja,
nein.
Genau. Ich muss so tun, ich darf heute so tun, als wäre ich beschäftigt. Nein, ich. Wozu ist dieser Knopf da? So.
Ich darf heute auf der Hauptsteuerkonsole Internet surfen.
Sowas in der Art. Also man hätte da unheimlich viel draus machen können. Auch, und ich sag mal, wie gesagt, die Grundsteine dieses Storytellings waren gelegt. Man hätte nur draufschreiten müssen. Aber stattdessen hat man diesen angenehmen Schritt zurückgemacht und ist auf den ausgetretenen Faden gelatscht.
Das war aber doch schon die Phase, wo die alleine Verantwortlichen hier Berman und Okuda waren, richtig?
Und Tiller, glaube ich.
Da war das irgendwie... Die haben ein fertiges Franchise irgendwie übernommen und haben einfach nur nach dem alten Regelbuch weitergearbeitet.
Ja. Und waren halt nicht offen für Innovationen. Wie gesagt, Deep Space Nine war dann immer so ein bisschen das Schmuddelkind. Es war ja immer so geplant, dass Deep Space Nine halt TNG ablösen sollte, was aber nicht funktioniert hat und nicht gemacht wurde, weil es immer parallel zu einer anderen Serie lief, zu einer Raumschiffserie.
Hä?
Also, Deep Space Nine ist parallel zur, glaube ich, letzten Staffel TNG,
ja,
gestartet.
Ja, ja, ja.
Und dann hieß es irgendwann, der TNG ist ja bald zu Ende, ja, und dann übernehmt ihr den Sendeplatz von TNG.
Okay.
Oder seid ihr das Flaggschiff sozusagen.
Ja.
Ist aber nie dazu gekommen, weil sie parallel Voyager entwickelt haben und
dann wurde Voyager das,
dann
neue,
wurde Voyager das neue Flaggschiff, das neue Freakschiff.
Ja, also Deep Space Nine hat sich von TNG stärker unterschieden als Voyager.
Ja.
Das stimmt.
Und ich weiß nicht, ob man irgendwie gesagt hat, okay, das ist uns zu innovativ oder wir haben jetzt unsere Innovationsspielecke, das ist jetzt hier Deep Space Nine. Aber der Zuschauer will halt ein Raumschiff sehen. Also machen wir wieder ein Raumschiff.
Ja, ja, ja. Mit allen Erleichterungen für das Script-Writing, die sich daraus ergeben. Also man ist halt mobiler als mit so einer Station.
Und all den Komplikationen und Irrsinnigkeiten, die sich dadurch ergeben. Halt, wenn man halt halbwegs drüber nachdenkt, dann kann man doch irgendwie wissen, dass das nicht funktioniert.
Ja.
Ha. Weil halt nach jeder Episode das Schiff wieder aussieht wie geleckt, weil wieder alle Photonentorpedos da sind, weil die Shuttle-Hangars wieder voll Shuttles stehen.
Wir haben ja so ein bisschen so eine kleine Erzählung von hinter den Kulissen bekommen von dem Herrn Rainer Schöne. Also wie stark hierarchisch und ja so konzernmäßig quasi dieses ganze Produktion durchorganisiert war.
Ja.
Dass halt jede Änderung dann irgendwie mindestens zwei Hierarchieebenen nach oben gefragt werden musste, wenn mal irgendein Schauspieler improvisieren wollte, das ist in der Richtung. Vielleicht hatten die so ein bisschen das Gefühl, wir haben die Formel raus, um irgendwie unsere Zuschauer zu halten, weil die Zuschauerzahlen, die waren stabil irgendwie so, ne? Also leicht rückläufig über die Jahre, aber immer noch guter Marktanteil so, ne? Und jetzt bloß nicht von der Formel abweichen.
Ja.
So einen Eindruck machte das.
Ja, so kommt mir das auch vor. Und ich denke auch mal, dass Voyager einigermaßen okaye Quoten gebracht hat. Sonst hätten die keine 7 Staffeln durchgehalten.
Genau, richtig, ja. Durfte natürlich dann auch nicht zu teuer sein. Das hat dann wieder eingeschränkt, irgendwie sich wirklich mal fantasievolle Aliens irgendwie auszudenken.
Ja, sie hatten dann irgendwann computeranimierte Aliens, die so ein bisschen spinnenartig waren.
Ja.
Und gegen Ende haben sie auch die Voyager aus dem Computer abgefahren. Das waren dann keine Modelle mehr. Aber es war einfach... Ja, es ist einfach... Sag mal, Voyager hat im kompletten Star Trek-Universum kaum einen Abdruck hinterlassen.
Weiß ich nicht. Also Janeway kennt doch irgendwie auch jeder.
Ja, also höchstens ja, das war die erste Frau als Captain. Und da war die Borg mit den dicken Titten.
Ja, stimmt.
Das
ja,
sind die einzigen,
und der lustige Doktor.
Und der lustige, ja, der Doktor. Es gibt, das war übrigens bezeichnend, es gab ja in der Trek-World, hieß sie, ne? Das Fansen,
ja,
das
ja.
SCC. Da gab es einen Cartoon, in der halt die Voyager-Crew aller ihre Sachen beraubt wird, weil die Borg waren da, die haben sich das aber nur geborgt. Und dann heißt es und sagt irgendwie Tuvok, ah, da sind wir wieder, und wir sitzen hier in diesem leeren Shuttle-Deck und alles ist weg. Sogar den Doktor haben sie uns geklaut. Und Janeway sagt dann, nicht sagen, dass der Doktor weg ist, weil das ist der einzige Grund, warum die Leute überhaupt noch einschalten.
Ich finde es
einfach bezeichnend, dass ausgerechnet ein holographisches Computerprogramm den besten Charakter hat, den interessantesten Charakter. Dieser kompletten Serie von allen Darstellern, von allen Hauptdarstellern.
Und der Typ, der als lustiger Typ geplant worden war, eigentlich überhaupt nicht lustig war.
Ja.
Hallo Neelix.
Der Jar Jar Binks des Delta Quadranten.
Ja.
Ja.
Ha.
Wenn du jetzt auf unserer berühmten Skala, die man mal. Warte mal. Wer entstorben, die mal. Schon lange nicht mehr benutzt.
Ach, scheiße, ja, die lag hier die ganze Zeit im Regal rum.
Ach.
Ich habe da auch nie mal drüber gewischt oder so.
Ach, jetzt hätte ich mal machen können. Du wusstest, dass ich komme. Alles hast du aufgeräumt, nur die Skala nicht.
Ah, wie gesagt, aus den Augen aus Besinnen, ne? Wenn man die so lange nicht braucht.
Naja, wenn du auf unserer berühmten Skala jetzt einfach mal von 1 bis 11, oder war es von 0 bis 11? Ich weiß schon gar nicht. Ich kann das nicht mehr so richtig lesen, da ist noch eine große Staubmaus drauf. Voyager benoten möchtest. Was würdest du denn dieser Serie geben wollen?
Also keine ganz schlechte Folge, weil irgendwie war es doch, also wie gesagt, das Feeling stimmte ja. Also es, irgendwie immer die Musik am Anfang und dann so die Aufnahmen und die, wie gesagt, die Farben von der Brücke und von den Uniformen und so. Ich habe mich, glaube ich, schon früher mal geoutet, dass ich so ein, also dass ich insgesamt bei Raumschiff, bei Science-Fiction-Kram immer gerne Raumschiff geguckt habe. Und das Design, die Formen von den Hüllen, die Technik, die lustigen, futuristischen, leuchtenden Devices, die es da gab. Oder auch bei der TNG dann immer diese tollen, schwarzen, glänzenden Wandpaneele mit den leuchtenden, konfigurierbaren Lichtern drauf und so weiter. Wie gesagt, die Weltraummusik einfach nur so ein schöner Schwenk über den Sternenhimmel, wo dann so ein Raumschiff voran vorbei zischt. Das war mir schon immer sehr wichtig, ja.
Das hat wirklich einen sehr schönen Vorspann. Das
genau,
muss man, ja, der Serie zugutehalten.
Das bringt einen so auch in Stimmung, wenn man sich einfach davor sitzt, ja, und dann zieht einen das so rein irgendwie. Dann ist man auch dann drin relativ schnell. Und dann kommen halt wieder die bekannten, man weiß, wie die Kommandohierarchien sind und wie die Beziehungen zwischen Charakteren sind und so weiter. Das hat halt schon alles gestimmt und drei Staffeln hat es gereicht, um mich da irgendwie
3 von 7.
Obwohl meine Begeisterung, da habe ich schon dann auch schon längere Zeit dann auch wie ein bisschen abgestorben war für dieses ganze Metier, hat es dann auch geschafft, mich irgendwie zu fesseln. Und danach ist es dann langsam, weil dann halt, wie gesagt, die intellektuelle Ebene so ein bisschen gefehlt hat und die emotionale auch, habe ich dann so auslaufen lassen. Aber ich will den jetzt keine schlechte Note eigentlich als 5 geben.
Das wäre ja so gerade eben
so fast die Hälfte.
Fast Durchschnitt. Leicht so, unter Durchschnitt.
So 3 mit einem kleinen Minus dran.
Weißt du, was mich an Voyager, an der Titelmusik auch noch ganz besonders gestört hat?
Nein.
Dass Sat.1 sie benutzt hat für die galaktischen Grüße. Erinnerst du dich an die galaktischen Grüße?
Das war nur so eine Sondersendung, oder?
Da konntest du auch diese Videos einschicken.
Wir haben auch ein Video eingeschickt.
Ich weiß. Da decken wir den Mantel des Schweigens drüber.
Ja.
Aber es wurde halt immer von einem nervigen, ich glaube, das wird wahrscheinlich der Sohn des Programmchefs gewesen sein, der dann sagte, Trekkies, ihr habt euch euer Star Trek Voyager wirklich verdient. Und hier kommen die galaktischen Grüße. Und immer, wenn ich diese Voyager-Titelmusik höre, höre ich dieses Blag rufen, hier kommen eure galaktischen Grüße.
Das hat sich noch so ein bisschen vergällt, ja?
Ja, das, ja, da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Also ich war ja immer großer Fan von Star Trek-Musik, eigentlich nur von Filmen. Also ich hatte dann auch wirklich, ich glaube, so ziemlich alle Soundtracks, zumindest so als Compilations. Also es gab dann auch so Star Trek Soundtrack Compilation, wo dann die besten Stücke aus 3 bis 5 drauf waren oder sowas, also aus einem Kinofilm. Und die habe ich mir auch mal so angehört. Auch viel von Jerry Goldsmith, ist das Jerry Goldsmith? Von TNG das Thema?
Ja.
Das war ja auch gleichzeitig das Thema von
TNG?
Von,
das hast du ja schon gesagt, von Star Trek 1.
Von Star Trek 1, ja. Richtig. Gerade die fand ich nicht so toll. Und dieses Voyager-Thema fand ich zwar toll von der Melodie, weil die so eingängig war. Die konnten ja auch alle schnell mitsingen und so weiter und wirklich sehr markant. Und auch eine hübsche Melodie irgendwie. Aber die war dann irgendwie so blackig irgendwie. So.
Ja. Quack, 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 das halt. Stimmt, die Hörner sind sehr lästig.
Ja, die haben so einen fiesen, hohen Ton da irgendwie drin. Und so. Und von daher wirkt das auch schon immer so ein bisschen nicht so ganz getroffen halt, ne? Wo wir gerade bei der Musik waren, ja.
Ja, das vergällt es mir sozusagen ein bisschen.
Also es soll angeblich ein paar richtig coole Folgen gegeben haben von Voyager?
Ja.
Hast du dir noch ein paar angeguckt?
Ich habe mir jetzt tatsächlich noch ein paar angeguckt. Ich habe irgendwie die komplette Serie als DVD-Box vom Laster gefallen gefunden.
Du meinst, du hast sie bestellt als Sammler-Edition und so weiter. Die erweiterte, teure Edition auch noch.
Ja,
ne?
Die teure
mit
Edition.
Den geprägten Rücken von den DVDs und so weiter. Und
wenn man die zusammengestellt hat, wie bei LTB, beim lustigen Taschenbuch, hat man Chakotay gesehen. Apropos Chakotay.
Sascha, du mischst krampfhaft seine DVDs, ich will das nicht sehen.
Apropos Chakotay.
Also sieht fast aus wie Session of Nine.
Es gibt ein Event zum 20-jährigen Jubiläum von Voyager.
Burning Chakotay, wo eine große Chakotay-Puppe verbrannt wird in der Wüste von Nevada.
Fast.
Nein.
Wenn du 20 Jahre Voyager feiern würdest, was würdest du da machen?
Warte, es gibt mir eine Sekunde Bedenkzeit. Ich weiß nicht, irgendwas Gutes im Fernsehen gucken?
Nein, du bist Paramount oder UPN.
Ach so, okay.
Du hast den kompletten Cast, den noch Lebenden und Lusthabenden zur Verfügung.
Hier so ein Ding, so eine Convention.
Eine Convention? Also, aber wie würdest du 20 Jahre Voyager feiern, außer mit einer Convention? Also Cast Reunite wäre ja so ein bisschen das Naheliegendste.
Ja, ich meine, das Coolste wäre wahrscheinlich irgendwie zum Beispiel ein Spielfilm, der irgendwie das Leben nach Voyager der Charaktere irgendwie beleuchtet, wo die nochmal zusammenkommen dann im Film oder sowas in der Richtung.
Fast.
Special im Fernsehen.
Es wird offiziell, also glaube ich, es gibt eine Convention und es wird offiziell gefeiert. Das Highlight ist, dass man Chakotay nochmal auferstehen lässt, indem man Robert Beltran, den Chakotay-Darsteller, mit dem Original-Tattoo versieht. Mit dem Original-Make-up.
Das ist Main-Event quasi.
Das ist das Main-Event. Als ich das gelesen habe, habe ich
den
Kopf auf die Tischplatte gehauen.
Was unsere Theorie vom Anfang stärkt, dass es wirklich da so einen gewissen Fetischismus für Chakotay gab unter den Fans.
Ich glaube, es gibt auch so Shippers, die...
Shippers?
Warshippers, die gerne Janeway und Chakotay und Paris und Schlag mich tot.
Slashfic nennt man das, glaube ich.
Ja, ja.
Ein guter, langsamer Slashfic.
Genau, aber nur mit C.
Ach so.
Okay. Eigentlich.
Ja. Ach so. Ich dachte immer, das wäre das.
Gut, also kommen wir auf die Wertung zurück. Also was mir vergällt, ist wirklich dieses nervige Titelthema mit dem nervigen Kind, was immer geistig gleich mitredet. Man kann, du hast mich ja eben darauf angesprochen, ich habe alte Voyager-Folgen
genau, geguckt. Genau, erzähl noch ein bisschen von dem Rewatch-Erlebnis.
Man kann Voyager verdammt gut weggucken. Das stützt deine Theorie.
Braucht sich auch nicht so konzentrieren.
Man kann das so gucken, man denkt so, ach ja, ja. Ja, ist Star Trek so ein bisschen, ach ja, ach vorbei, ach schade, ach könnte ich noch eine Folge gucken. Aber es ist jetzt wirklich nichts, was einen Eindruck hinterlässt. Es ist, selbst die Folgen, die als super gepriesen werden, hinterlassen bei mir halt keinen nachhaltigen Eindruck. Es ist, man kann es sich heute erstaunlich gut angucken.
Also ist es ganz gut gealtert?
Würde ich sagen, also so ja, optisch, weil einfach, es hätte auch aus den 80ern sein können, so. Es könnte auch TNG sein.
Also ich habe ja festgestellt beim TNG-Rewatchen,
ja, das ist extrem gealtert, das stimmt. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt machen.
Also zumindest die ersten Folgen so.
Ja, es ist halt...
Ich fand es nicht schlecht jetzt, also im Himmels Willen, aber halt schon irgendwie...
Ja, es ist halt, naja, schlecht gealtert. Also Voyager, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es besonders gut gealtert ist. Es ist einfach...
Es ist da.
Es ist Voyager. Genauso... unmotiviert und steril wie vor 20 Jahren. Es tut keinem weh.
Das stimmt, das hat nie richtig weh getan.
Man kann es halt gucken. Ja, es, ja.
Wie so eine Warze. Es tut nicht weh, irgendwie, man merkt es eigentlich nicht, aber es stört trotzdem irgendwie so ein bisschen.
Naja, ja.
Man will nicht rumpulen.
Stört es vielleicht nicht. Also es ist ein bisschen eher so wie, keine Ahnung, so ein schneller Snack.
Achso, so ein Backofen.
Ist es nicht umwerfend, es macht mal kurzzeitig satt,
ja.
Aber es hat nichts, was nachhaltig irgendwie sättigt.
So ein kleiner McDonald's-Burger.
Ja, mit dem pappigen Brötchen. Bäh.
Mit dem pappigen Brötchen. Stimmt, die schmeckt mal so ein bisschen nach Pappe, ne?
Ist diese... total eklig. Also ich mag die...
Aber es gibt nichts, was sich so anfühlt und so schmeckt wie diese kleinen McDonald's-Burger.
Das stimmt.
Nichts im Universum schmeckt so. Ich habe gehört, McDonald's hat ziemliche Probleme, schließt Filialen. Keiner geht mehr zu McDonald's in Amerika.
Wahrscheinlich zu Recht, keine Ahnung. Die Konkurrenz ist einfach größer geworden.
Hat lange gedauert.
Wenn du überlegst, ein Preis-Leistungs-Verhältnis, oder Preis-Sättigungs-Verhältnis.
Ich glaube, das Maskottchen von denen, das bricht denen jetzt auch langsam das Genick.
Der Ronald?
Ich konnte mir nie erklären, wie das auf irgendjemanden eine positive Ausstrahlung entwickelt, dieser Ronald McDonald. Und vielleicht ist es allmählich auch den Leuten irgendwie aufgefallen, sogar den Amerikanern aufgefallen, um jetzt mal gerade ein bisschen polemisch zu sein, dass das einfach irgendwie doof ist.
Ja, sag mal, das Preissättigungsverhältnis ist einfach total mies bei McDonald's. Du kaufst dir ein Menü, das kostet mittlerweile 7 €.
Ja.
Und du wirst einigermaßen satt davon.
Ja, wirst einigermaßen satt davon, genau.
Du kaufst dir einen Döner, der kostet gut, in Cottbus kostet der 4,50 €, in Berlin kriegst du einen billiger.
Ja.
Deutlich billiger und du kriegst deutlich mehr auf deinen Teller und das ist...
Ja, meinst du?
Ja.
Bei McDonald's die große Portion Fritten, die macht relativ gut satt, finde ich.
So, ja, aber dann, das ist so eklige Fritten. Ich weiß nicht. Obwohl, die gehen noch. Burger King Fritten sind schlimmer.
Ich finde, die gehen ja. Also ich hatte nie so diese Abneigung gegen McDonald's. Obwohl, jetzt hatte ich echt einen komischen McRib. Der schmeckt ja irgendwie anders als sonst. Da habe ich mich gewundert. Also mal, es schmeckt ja immer identisch bei McDonald's und da schmeckt es irgendwie anders. Da habe ich schon gedacht.
Ich esse immer den Royal
TS. Das muss nicht in Ordnung sein. Und einen Tag später habe ich gelesen, McDonald's macht schlechte Zahlen. Sieh an.
Ja, ja.
Man schmeckt es schon, die schlechten Zahlen. Das.
Die müssen halt sparen.
Ohne dass ich es gewusst habe.
Also ich glaube, was ihnen ein bisschen den Popo gerettet hat, ist, dass sie in diese Kaffeeschiene gegangen sind.
Ja.
In diese Mac-Café. Das habe ich damals Mitte der 90er schon prophezeit. Oder habe das schon gefordert. Als damals noch sehr viel Autobahn fahrender Mensch. Dass man halt auf Autobahnen kein vernünftiges Kaffeeangebot gehabt hat.
Mhm.
Und dass man bei McDonald's nicht mal einen vernünftigen Kuchen gekriegt hat. Und einen vernünftigen Kaffee. Und das war ja öfters das einzige Angebot, was es da gibt. Und
stimmt eigentlich.
Das haben sie mittlerweile, wenn es jetzt irgendwie so eine deutschlandweit agierende Dönerkette gäbe, die Autobahnkonzessionen kriegen würde, dann wären Burger King und McDonald's mal so richtig am Arsch.
Obwohl, betreiben Burger King und McDonald's Autobahnraßstätten? Die sind doch eigentlich immer nur so bei
die sind da eingemietet, aber...
Bei diesen Gewerbegebieten Abfahrten sieht man doch immer.
Nee, die sind doch auch auf Rasthöfen, sind also, die auch.
Ja, ich fahre so selten Autobahn.
Zurück zu Voyager.
Was war das nochmal? Achso, genau, ja, richtig.
Voyager. Also, wie gesagt, also, ich habe auch...
Ja, wie würdest du, was würdest du erstmal, um das hier mit, bevor ich das hier dieses Ding wieder in den Schrank packe, wo es hingehört?
Ja, ich versuche gerade eine Wertung zu finden. Also ich würde über eine 4 käme das bei mir nicht hinaus. Also deutlich unterdurchschnittlich. weil ich einfach die verschenkten Potenziale jedes Mal sehe und mich einfach ärgere. Überselbige.
Ich mochte diese eine Folge, das war, glaube ich, auch neu bei Star Trek. Das gab es so eine ähnliche Folge nochmal nachher bei Enterprise, wo das normale Leben an Bord einfach aus Sicht von dem Doktor erzählt worden ist, ohne dass irgendwas Besonderes passiert wäre. Also ich glaube, da passiert auch noch irgendwie was.
Ja, es gab Data's Day ist das, glaube ich, was du meinst.
Achso, Data's Day bei TNG.
Genau, und dann gibt es sowas.
Also solche Sachen, das war ja schon irgendwie neue...
So neu ist es auch nicht, das gab es bei TNG schon.
Stimmt, ja.
Das war eine der Lieblingsfolgen, also hat man es wieder aufgewärmt. Hey. Und der Doktor, genau wie Data, fängt nicht nur mit D an, sondern ist auch einer der Lieblingscharaktere.
Oh! Mind blown.
Ah, ja, der Doktor und sein Companion. Der namenlose Doktor.
Stimmt. Ich überlege gerade, ob sich das irgendwie auf Classic übertragen lässt. James Doohan war Scotty und Scotty... Nein.
Dr. McCoy.
Ja, der war schon einer der... Ja, klar. Aber auch er hat natürlich... Also, ich meine, das war halt die Chemie zwischen den dreien. Die drei, die haben ja so als Trio einfach gewirkt.
Ja. Aber so ein Trio gibt's halt bei Voyager nicht.
Das gibt's nicht, das gibt's überhaupt nicht. Es gab nachher eine Liaison zwischen Janeway und Chakotay, richtig?
Nee, die wurde immer so gewünscht, aber es gab am Ende eine Liaison zwischen Janeway und Seven. Das wäre doch gut gewesen. Zwischen Chakotay und Seven of Nine.
Zwischen Chakotay und Seven? Ach so. Okay.
Das ist auch den Damen ja auch aufgefallen. Was mir auch unangenehm aufstößt, wirklich. Wo du sagst, totalitärer, faschistoider Staat,
ja.
Die Föderation.
Ja.
Wäre es nicht unheimlich cool, wenn genau das rauskommen würde? Weil nämlich den Einwohnern der Föderation, sagen wir, die sexuelle Bestimmtheit genommen wird. Es gibt alle werden in Normen gepresst. Es gibt eigentlich auch wirklich nur Mann und Frau. Und dann wird erst geheiratet, dann Kinder gekriegt, dann muss man zur Armee.
Ja.
Es gibt keine...
Also als Entwicklung jetzt für Voyager, wenn sie nach Hause kommen.
Ja, oder generell. Also, dass man die Föderation mal von hinten beleuchtet.
Dass es schon die ganze Zeit so gewesen ist. Man hat es nie gemerkt, oder
genau.
Was? Ach so.
Also, ich finde jetzt in der Retroperspektive das Gesellschaftsbild in der Föderation äußerst bedenklich.
Ja, da sind mittlerweile schon Bände drüber geschrieben worden, tatsächlich. Also, schon allein dieses Konzept irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich die Quelle nochmal finde, aber was zum Beispiel gesagt worden ist, war das Konzept von dem Raumschiff TNG. Dass man da quasi Familien drauf hat und die wirklich in die gefährlichsten Situationen fahren lässt. Und zwar, die sind alle freiwillig da drauf. Das ist das letzte Abenteuer, was es noch irgendwie gibt. Weil auf der Erde ist alles perfekt, da gibt es nichts mehr groß zu reißen. Da gibt es nicht mehr irgendwie die große Gefahr, die man bestehen muss, um was Tolles zu bekommen, weil alles ist schon toll. Also es gibt nicht mehr so richtig die Motivation, noch was Großartiges, Gefährliches auch anzugreifen. Und deswegen lassen sich jetzt irgendwie alle Leute halt auf so ein Kreuzfahrtschiff?
Forschungsschiff.
Schwerstbewaffnetes Forschungsschiff irgendwie setzen. Und kommen ab und zu mal in Todesgefahr. Also passiert ja immer mal, dass da mal so ein Stückchen aus der Untertassensektion einfach mal rausgefräst wird von den Borg und dann alle, die halt in diesem Kegel da drin sind. Oder
sind das ein
Kegel? Zylinder, wollte ich sagen.
Nee, die sind jetzt Borg.
Die sind jetzt entweder Borg oder erstickt, irgendwie eins von beiden. Aber das ist egal. Also wir machen das für die Forschung und für die Unterhaltung, weil sonst ist alles so langweilig. So kann man das ja auch sehen. Und das ist die Frage irgendwie, wie kriegt man ohne Druck Leute ins Militär? Das ist ja in reichen Gesellschaften allgemein ein Problem. Also man löst das ja zum Beispiel dann, indem man der Unterschicht irgendwie Zugang zu Privilegien verschafft, indem die sie sonst nicht hätten.
Ja.
Also studieren zum Beispiel.
Aber jetzt. Es gibt ja keine Unterschicht offiziell.
Es gibt ja keine Unterschicht. Wie macht man das eigentlich? Sind die einfach, kann man sagen, dass die wenigen, die so geil sind aufs Töten, dass sie dafür sich diesen Gefahren aussetzen.
Das persönliche Enlightenment sozusagen.
Das persönliche Enlightenment am richtigen Ende des Phasers.
Ja.
Sitzend.
Also ich frage mich immer noch, wie die Redshirts, also wie Starfleet Security überhaupt noch Personal bekommt.
Nee, also für mich war, wie gesagt, ich mochte utopische Science-Fiction. Star Trek war für mich die utopische, eine der gut ausgearbeiteten, best ausgearbeitetsten utopischen Science-Fiction der Neuzeit, was ich halt so kannte.
Die Frage ist einfach, will man in diesem Universum leben? Und da hätte ich vor 20 Jahren noch deutlich gesagt, ja. Und mittlerweile habe ich da schon irgendwie ein bisschen Zweifel dran.
Ich will auf die Enterprise.
Weil für mich da irgendwie so Untertöne mitschwingen, die mir nicht gefallen in der Föderation.
Ja,
ist dann eine sehr Gleichschaltung.
Es ist militärisch organisiert, es war Captain Fähnrich, also es gibt eigentlich dann nur Dienstgrade und das wird ja auch, wird ja auch durchgesetzt.
Du siehst kaum ziviles Leben in der Föderation.
Man sieht wenig ziviles Leben. Das war einmal bei TNG, wo er irgendwie nach Hause gefahren, die doch, wo die
Kapitän. Bei seinem Bruder ist und der ist aber Antimilitär und
sein Vater irgendwie
dann
noch.
Dann prügeln sie sich auf dem Weinberg.
Richtig, die prügeln sich auf dem Weinberg. Man sieht wenig ziviles Leben, das ist richtig. Bei Deep Space Nine dann halt, ne?
Ja.
Und das ist auch komisch. Das ist, Das ist auch sehr komisch. Aber es ist zumindest bunt und vielfältig.
Ja, aber dann wird ja immer wieder gesagt, durch den Krieg mit dem Dominion rüstet die Föderation ja auch auf, zum Beispiel, und wirft Ideale über Bord.
Ja,
insofern wäre es vielleicht ganz interessant, also
stimmt.
Die Voyager kommt am Ende an und ist in einer Föderation, die einfach bewaffnet ist bis an die Zähne und alle gleichgeschaltet sind. So eine Art Borg-Kollektiv.
Das gab es, glaube ich, mal als Spiegeluniversum-Folge, solche Folgen.
Ja, als Spiegeluniversum.
Wo dann irgendwie das Titelschiff, ob es jetzt die Enterprise war oder die Voyager, weiß ich nicht mehr, dann plötzlich ein schwer bewaffneter Kampfkreuzer war. Also noch schwerer bewaffnet, als sie eh schon waren. Und halt mit bösen Menschen, die wahrscheinlich alle einen Spitzenbart hatten, ich weiß es nicht.
Ja, die Leute, das Lustige ist ja, gerade die bösen Leute im Spiegeluniversum sind ja interessanter als die richtigen. Janeway hatte nie ein Spiegeluniversumsfolge gehabt übrigens. Dann, Enterprise hatte dann, und Deep Space Nine hatte.
Dann kann es wohl nicht Voyager gewesen sein. Ja, also okay, so weit bin ich jetzt gar nicht gegangen. Also das ist wirklich das komplette Universum einmal umzukrempeln und da wirklich was komplett anderes draus zu machen. Dann ist die Frage, muss man das noch Star Trek weiter nennen? Nee, das geht bei mir im Kopf irgendwie nicht zusammen. Irgendwie.
Ja, dann kann man doch die Crew der Voyager, quasi das letzte lebende Star Trek.
Star Trek war nie sozialkritisch. Star Trek hat selten irgendwie so in der Form von einer Parodie oder von einer Satire.
Ja, so richtig mit dem Holzhammer. So.
Ja, oder so.
Der eine ist schwarz auf der linken Seite, der andere ist schwarz auf der rechten Seite.
Richtig, oder McCoy sagt irgendwie, ach, das ist ja mittelalterliche Methoden hier, nur weil jemand keinen Quanten-Operationslaser hat oder so in der Richtung, ja.
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 Ich würde sagen, denkt mal drüber nach. Wir haben euch hoffentlich ein paar Denkansätze heute mitgegeben. Immer schön skeptisch bleiben.
Stellt einfach irgendwie eure Voyager-DVD-Sammlung ins Regal und lasst sie da zustauben wie unsere Messlatte, unsere Bewertungsleiste für künstlerische Werke.
Wir fassen zusammen, viel verschenktes Potenzial, was vielleicht auch noch gar nicht vorhanden war.
Und dieser Trend wurde gnadenlos fortgesetzt dann in Enterprise, wo das wir vielleicht auch mal irgendwann eine Folge machen oder nicht. Ich kann mich noch mehr an Enterprise erinnern, weil es noch näher dran ist zeitlich und da gab es ja auch nicht so viel von.
Ja, wir sind ja auch alte Herren.
Wir sind auch ein bisschen frühsenil vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch am Bier.
Und unser Bier ist vor allen Dingen leer.
Stimmt,
wir holen uns jetzt gleich ein neues Bier, reden ohne Mikrofon weiter, wünschen euch eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, wann immer ihr das hört. Bleibt uns gewogen, liked uns bei Facebook, wir sind jetzt auch bei Google Plus, aber das haben wir euch in der hoffentlich letzte Ausgabe schon erzählt.
Sucht nach Sie reden, da werdet ihr unseren Google Plus Account finden und ihr findet tolle Hintergrundinformationen zu alten Episoden, Links zu neuen Episoden
und vielleicht Andeutungen auf zukünftige Episoden. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.